und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemals pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de und neben mir sitzt
Johannes Siegel, Fachredakteur bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen.
Eigentlich, Hannes, wollten wir in dieser Folge darüber sprechen, was sich zum 1. Januar bei der Pflege zu Hause geändert hat.
Ja, aber dann ist uns aufgefallen, dass wir dann unendlich viele Zahlen vorlesen müssten, denn im Prinzip steigen ja vor allem die ganzen Pflegeleistungen um 4,5%.
Ja, und das wäre dann vermutlich keine besonders spannende Podcast-Folge geworden und vor lauter Zahlen hätte sich niemand mehr ausgekannt.
Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, einfach mal kurz und knapp über alle Pflegeleistungen zu sprechen.
Sozusagen das kleine ABC der Pflegeleistungen. Allerdings nicht alphabetisch. Wir fangen mit den wichtigsten Leistungen an und arbeiten uns zu den etwas spezielleren vor.
Und falls Sie jetzt denken, naja, so viele Pflegeleistungen gibt es doch gar nicht, dann möchte ich Ihnen eine kleine Wette vorschlagen. Wetten, dass Sie nicht alle Pflegeleistungen kennen, die wir gleich aufzählen.
Ja, top, die Wette gilt, Hannes. Und los geht's. Nummer 1 ist sicher die bekannteste Pflegeleistung, das Pflegegeld. Oder im Beamtendeutsch das Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen. Das ist eine monatliche Geldzahlung direkt an die pflegebedürftige Person. Bekommen kann sie jeder Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2, der zu Hause gepflegt wird. Und je höher der Pflegegrad, desto höher ist auch das Pflegegeld. Das Gute am Pflegegeld ist, es ist die einzige Pflegeleistung, die man einfach direkt ausbezahlt bekommt. Also so richtig Cash. Das heißt, man kann das Geld auch völlig frei und ohne Nachweise verwenden, solange irgendwie die Pflege zu Hause sichergestellt ist. Und übrigens haben auch die Pflegepersonen keinen Anspruch auf das Pflegegeld. Das Geld geht an die versicherte Person und allein sie entscheidet, was damit geschieht.
Nummer 2 ist die Pflegesachleistung. Dabei geht es nicht um Sachen, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern um Dienstleistungen, nämlich in der Regel um einen ambulanten Pflegedienst. Die Pflegeversicherung übernimmt für alle Personen ab Pflegegrad 2 in häuslicher Pflege die Kosten für einen ambulanten Pflegedienst, aber nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag, der mit dem Pflegegrad ansteigt. Die Pflegesachleistung ist eine reine Kostenerstattung. Das heißt, Sie müssen die Pflegekosten nachweisen und erhalten dann das Geld zurück. Noch ein bisschen einfacher geht das mit einer Abtretungserklärung und dann rechnet der Pflegedienst direkt mit der Versicherung ab.
Ja, und schon sind wir bei Nummer 3. Die Kombinationsleistung. Aber genau genommen ist das gar keine eigene Pflegeleistung, sondern eben eine Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistung. Jetzt kann man sich fragen, warum es dafür einen eigenen Namen braucht. Das liegt daran, dass man eben nicht das volle Pflegegeld und gleichzeitig die vollen Pflegesachleistungen erhalten kann, sondern man erhält, wenn man beides miteinander kombiniert, nur anteilig Pflegegeld und eben Sachleistung. Klingt verwirrend, aber am Beispiel wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Also man kann einen beliebigen Anteil seiner Pflegesachleistung in Anspruch nehmen, zum Beispiel 75%. Dann erhält man als Ergänzung noch 25% des Pflegegeldes ausbezahlt, sodass man eben zusammen auf 100% kommt. Dabei hat immer die Sachleistung Vorrang, denn die ist höher. Und deshalb ist das unterm Strich immer besser für die pflegebedürftige Person. Höher sind die Sachleistungen übrigens deshalb, weil man damit professionelle Dienstleistungen bezahlen kann. Wenn Sie jetzt die Stirn runzeln und sich fragen, was das in konkreten Zahlen bedeutet, haben wir einen Tipp für Sie. Auf pflege.de finden Sie im Ratgeber zur Kombileistung einen sehr praktischen Rechner, mit dem Sie einfach ausrechnen können, wie viel Pflegegeld in Ihrem persönlichen Fall übrig bleiben könnte.
Nummer 4 der Pflegeleistungen, der Entlastungsbetrag. Das ist ein vergleichsweise kleiner monatlicher Betrag, den alle pflegebedürftigen Personen ab Pflegegrad 1 beanspruchen können. Der Entlastungsbetrag steigt auch nicht mit der Höhe des Pflegegrads. Er liegt immer bei 125 Euro im Monat oder lag, denn seit dem 1. Januar 2025 liegt er bei 131 Euro im Monat. Ja, und es ist dennoch eine nützliche Pflegeleistung, denn mit dem Entlastungsbetrag kann man Kosten für ganz unterschiedliche Entlastungsleistungen erstattet bekommen. Zum Beispiel für die Tages- und Nachtpflege oder für die Kurzzeitpflege oder für bestimmte Kosten bei der ambulanten Pflege. Und natürlich nicht zu vergessen für verschiedene Angebote zur Alltagsunterstützung.
Ja, ein ziemlich emotionsgeladenes Thema, wie du weißt, Hannes. Das haben wir bei unserer Studie zu diesem Thema auch gesehen, wie sehr es die Leute ärgert, dass es beim Entlastungsbetrag halt so viele Sonderlocken gibt. Ja, zum Beispiel die Angebote zur Alltagsunterstützung. Da kocht ja jedes Bundesland sein eigenes Süppchen.
Das stimmt. Deshalb haben wir dann auch mal recherchiert, wie die einzelnen Regelungen in den 16 Bundesländern so aussehen. Die Übersicht dazu können Sie sich bei pflege.de kostenlos runterladen. Außerdem haben wir in der Studie oft gehört, dass der Entlastungsbetrag einfach zu klein ist. Und ja, mit 125 oder auch mit 131 Euro im Monat kommt man nicht allzu weit. Praktisch ist allerdings, dass der Anspruch auf den Entlastungsbetrag erst nach über einem Jahr verfällt. Das heißt, Sie können abwarten und dann rückwirkend angesammelte Entlastungsbeträge aus einem längeren Zeitraum verwenden. Viele sprechen in dem Zusammenhang auch davon, dass man den Entlastungsbetrag ansparen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz praktisches Bild dafür. Jedenfalls können Sie auf diese Art auch mit dem eher kleinen Entlastungsbetrag ab und zu eine größere Entlastung finanzieren.
Ja, und weiter geht's mit Nummer 5, die Verhinderungspflege, auch Ersatzpflege genannt. Die Verhinderungspflege ist dafür da, eine Ersatzpflegeperson zu finanzieren, wenn die eigentliche Pflegeperson eben mal nicht kann. Dafür steht allen Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2, die zu Hause gepflegt werden, ein jährlicher Betrag zur Verfügung. Die Ersatzpflege kann übrigens ein Laie oder ebenso gut eine professionelle Pflegekraft übernehmen. Allerdings kostet die professionelle Ersatzpflege ein bisschen mehr. Ganz wichtig bei der Verhinderungspflege ist, es muss keinen unerwarteten Notfall geben, damit Sie die Verhinderungspflege nutzen können. Das geht auch, wenn die Pflegeperson mal in den Urlaub fährt, einen wichtigen Termin hat, ja, oder einfach mal eine Auszeit braucht.
Nummer 6 in unserer Liste, die Kurzzeitpflege. Vieles an der Kurzzeitpflege ist ähnlich wie bei der Verhinderungspflege. Also es ist auch eine Leistung für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 in häuslicher Pflege und auch hier gibt es einen jährlichen Höchstbetrag. Allerdings findet Kurzzeitpflege vorübergehend in einer stationären Pflegeeinrichtung statt und nicht zu Hause wie bei der Verhinderungspflege. Also in der Regel gibt es zum Beispiel in einem Pflegeheim Kurzzeitpflegeplätze. Kurzzeitpflege ist besonders dann sinnvoll, wenn sich der Zustand der Person vorübergehend stark verschlechtert hat und die Pflege zu Hause deshalb gerade unmöglich ist. Das kann zum Beispiel durch eine Krankheit oder einen Unfall passieren. Dann muss man auch noch einen Kurzzeitpflegeplatz finden, was auch gar nicht so einfach ist.
Ja, hast du absolut recht. Und wir sollten in dem Zusammenhang aber auch erwähnen, dass Verhinderungs- und Kurzzeitpflege eben jetzt ab 1. Juli vermutlich anders finanziert wird.
Ja, nicht nur vermutlich, sondern die jährlichen Höchstbeträge für beide Leistungen werden ab dem 1. Juli 2025 zusammengelegt. Und dann können Sie den neuen gemeinsamen Jahresbetrag flexibel für die beiden Leistungen nutzen. Die Umstellung funktioniert übrigens so. Im ersten Halbjahr gibt es noch die getrennten Höchstbeträge, also alles wie bisher. Und ab dem 1. Juli wird das, was davon noch übrig ist, zusammengefasst und kann dann beliebig eingesetzt werden.
Ja, und wenn Sie solche wichtigen Neuigkeiten in Zukunft nicht mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren pflege.de Newsletter. Denn darin informieren wir Sie über alle wichtigen Neuerungen und bieten außerdem immer wieder praktische Tipps rund um die Pflege zu Hause.
Kommen wir zu Nummer 7. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Also Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Mundschutz, FFP2-Masken und so weiter. Alle Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege haben Anspruch auf eine bedarfsgerechte Versorgung für bis zu 40 Euro pro Monat und seit 2025 sogar für bis zu 42 Euro pro Monat. Die sogenannten zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel können Sie übrigens auch monatlich versandkostenfrei zugeschickt bekommen, zum Beispiel über die Curabox von pflege.de. Da bekommen Sie ganz flexibel genau das zugeschickt, was Sie in Ihrer Pflegesituation brauchen.
Ja, und nun die Nummer 8. Die Tages- und Nachtpflege oder auch teilstationäre Pflege genannt. Teilstationär deshalb, weil die Pflege dabei hauptsächlich zu Hause eben stattfindet. Aber tageweise oder nachtweise wird die Person dann in einer Einrichtung betreut. In der Praxis geht es dabei fast immer um die Tagespflege, weil die Nachtpflege wird nur selten angeboten. Die Pflegeversicherung übernimmt für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 die Kosten bis zu einem monatlichen Höchstbetrag. Und dieser Höchstbetrag steigt auch mit einem höheren Pflegegrad. Und nein, das Pflegegeld wird durch Tages- oder Nachtpflege eben nicht gekürzt. Auch die Pflegesachleistung nicht. Das hört man immer wieder, stimmt aber nicht.
Nummer 9. Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen. Ja, das sind nur zwei Wörter. Dabei geht es um Umbaumaßnahmen mit dem Ziel, Barrieren im Wohnraum zu reduzieren. Dadurch soll die Selbstständigkeit gefördert und die Pflege erleichtert werden. Egal ob Pflegegrad 1 oder 5, wenn die Person zu Hause gepflegt wird, stehen pro Maßnahme bis zu 4.000 Euro zur Verfügung. und ab 2025 sogar bis zu 4.180 Euro. Typische Beispiele für solche Umbaumaßnahmen sind der Einbau eines Treppenlifts oder der barrierefreie Badumbau. Ja, und in beiden Fällen kann Pflege.de Ihnen dabei helfen, einen Anbieter für den Ein- oder Umbau zu finden. Schauen Sie einfach mal rein.
Moment mal ganz kurz. Hier hätte ich noch eine Frage, Hannes, die uns immer wieder erreicht.
Ja.
Was ist eigentlich eine Maßnahme? Wäre es denn jeweils eine Maßnahme, wenn ich heute zum Beispiel mein Bad barrierefrei umbaue und einen Monat später einen Treppenlift installiere? Sind es dann zwei Maßnahmen oder kann ich da den vollen Zuschuss jeweils beantragen?
Ja, gute Frage. Also eine Maßnahme umfasst eigentlich alle Umbauten oder baulichen Änderungen, die wegen des aktuellen Gesundheitszustands notwendig sind. Ich kann den Zuschuss eigentlich erst dann ein weiteres Mal beantragen, wenn sich der Gesundheitszustand deutlich verschlechtert hat und dadurch wieder eine bauliche Anpassung notwendig wird.
Das ist doch mal eine klare Antwort, Hannes. Aber kommen wir mal zur Pflegeleistung Nummer 10. Digitale Pflegeanwendungen, kurz DIPA genannt. Das sind also mehr oder weniger Apps, zum Beispiel fürs Handy, die bei der Pflege zu Hause unterstützen könnten. Aber naja, über DIPAs zu reden, ist aktuell noch etwas unbefriedigend, denn leider gibt es im Moment immer noch keine DIPAs und deswegen auch könnten im Konjunktiv. Das kann allerdings sich jederzeit ändern und dann können vielleicht auch Sie eine DIPA nutzen. Die Pflegeleistung dafür kennen Sie jetzt.
Wir halten die Daumen festgedrückt, irgendwann wird die erste DIPA das Licht der Welt erblicken. Nummer 11, der Wohngruppenzuschlag. Damit sollen pflegebedürftige Personen, die gemeinsam in einer Wohngemeinschaft leben, unterstützt werden. Denn der Zuschlag ist dafür da, eine Organisationskraft zu finanzieren. Also jemanden, der das Zusammenlegen organisiert und erleichtert. Eine Pflegekraft ist das allerdings nicht. Den Wohngruppenzuschlag, ja, den können leider nur wenige Menschen nutzen, denn nicht viele Menschen mit Pflegegrad wohnen überhaupt in solchen Wohngruppen. Die meisten wohnen entweder in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus, bei einem Familienmitglied oder in einem Pflegeheim.
Nummer 12 ist ebenfalls eine Förderung für Pflegewohngruppen, aber diesmal eine Anschubfinanzierung für die Gründung einer solchen Wohngruppe. Also zum Beispiel, um Wohnraum umzubauen und so die Pflege-WG überhaupt erst zu ermöglichen.
Nummer 13. Festbeträge für die vollstationäre Pflege, also für Menschen, die im Pflegeheim gepflegt werden. Dafür gibt es ab Pflegegrad 2 einen monatlichen Festbetrag. Und neben dem Festbetrag gibt es auch noch einen prozentualen Zuschuss zum Eigenanteil. Der steigt an, je länger eine Person bereits im Pflegeheim lebt. Zum 1. Januar 2025 wurden hierbei nur die Festbeträge erhöht. Die Prozentwerte bleiben unverändert.
Ja, und die gute Nachricht ist, alle diese Leistungen, die wir Ihnen gerade so kurz wie möglich erklärt haben, die stiegen zum 1. Januar 2025 eben um 4,5%. Jetzt, glaube ich, haben wir es oft genug gesagt. Wenn Sie jetzt gerne ganz genau wissen möchten, wie hoch dann in Zukunft zum Beispiel das Pflegegeld für einen bestimmten Pflegegrad ist, dann können Sie das gerne bei pflege.de nachlesen.
Ja, machen Sie das gerne. Aber mit den Pflegeleistungen sind wir jetzt noch nicht ganz fertig. Es gibt nämlich noch mehr. Die werden allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht erhöht. Zum Beispiel wäre da das Pflegeunterstützungsgeld. Das ist eine Lohnersatzleistung für Menschen, die kurzzeitig beruflich pausieren müssen, um jemanden zu pflegen. Diese Leistung wird allerdings immer am Einkommen bemessen und deshalb wird sie jetzt auch nicht pauschal erhöht.
Okay, und wenn das die Pflegeleistung Nummer 14 war, Hannes, dann wäre Nummer 15 vielleicht der Beratungseinsatz nach § 37.3 oder die technischen Pflegehilfsmittel oder vielleicht sogar die Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen?
Ja, Tina, die könnten wir jetzt alle noch aufzählen, aber ich glaube, das waren jetzt erstmal genug Pflegeleistungen. Wer unbedingt noch mehr zum Thema erfahren möchte, der kann gerne auf pflege.de weiterlesen. Mich interessiert jetzt aber vielmehr, ob ich eigentlich meine Wette gewonnen habe. Liebe Hörerinnen und Hörer, kannten Sie bereits alle Pflegeleistungen, über die wir heute gesprochen haben, oder nicht? Hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar auf der Podcast-Plattform Podigy oder beantworten Sie uns die Frage in der kleinen Umfrage auf Spotify. Die finden Sie direkt unter der Folge in der App.
Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch. Ich vermute mal, dass zumindest die Leistungen für Wohngruppen ziemlich unbekannt waren.
Ja, mein Tipp liegt eher bei den DIPAs, also den digitalen Anwendungen. Und zwar einfach, weil es da noch gar keine gibt und man diese Leistungen deshalb auch noch gar nicht nutzen kann. Aber lassen wir uns mal überraschen.
Ja, wir lassen uns überraschen, Hannes, aber ich möchte eine Sache noch ansprechen. Wenn man jetzt diese lange Liste mit Pflegeleistungen hat, man könnte fast denken, Pflege zu Hause ist ja eigentlich ganz einfach. Man muss ja nur diese ganzen Pflegeleistungen beantragen. Aber so einfach ist es leider nicht. Zunächst mal gibt es ja gar nicht so viele Angebote. Man muss sich ganz schön ins Zeug legen, um überhaupt einen passenden Anbieter zu finden, der noch Kapazitäten hat. Denn bei vielen Pflegeleistungen gilt, kein Anbieter, keine Leistung.
Ja, und selbst wenn man einen Anbieter gefunden hat und die Pflegeversicherung bereit ist, die entsprechende Leistung zu finanzieren, bleibt trotzdem oft noch ein Eigenanteil, den man selbst finanzieren muss. Und zwar entweder, weil der Höchstbetrag zu schnell ausgeschöpft wurde und man den Rest selbst zahlen muss, oder weil die Pflegeversicherung auch oft nur die Pflegekosten übernimmt, aber zum Beispiel nicht die Kosten für die Verpflegung, wenn man zum Beispiel jetzt an Kurzzeitpflege denkt.
Genau. Und in vielen Fällen zahlt man am Ende eben selbst noch was dazu. Ja, und das muss man sich auch erstmal leisten können. Ja, und selbst wenn man sich das leisten kann, muss man das Ganze auch noch organisieren. Viele Pflegepersonen haben gar nicht die Ruhe, zusätzliche Pflegeleistungen zu organisieren und zu koordinieren.
Oder die pflegebedürftige Person will manche Sachen auch einfach gar nicht. Es hat ja zum Beispiel nicht jeder Lust darauf, seine Zeit in einer Tagespflege zu verbringen.
Ja, stimmt, kenne ich auch das Thema. Wichtig ist also nicht, möglichst viele Pflegeleistungen zu nutzen, sondern die richtigen Dinge zu kombinieren. Es muss wirklich zu Ihrer persönlichen Pflegesituation passen. Und wenn jemand damit überfordert ist, dann am besten sich mit einer Pflegeberatung oder mit einem Pflegestützpunkt in Verbindung setzen und beraten lassen.
Ich hoffe, wir konnten Sie heute inspirieren, sich die ein oder andere Pflegeleistung nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Vielleicht war ja was dabei, was Ihre Situation verbessert oder ein bisschen mehr Entlastung bringt.
Das wäre schön. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus.
Machen Sie es gut.